Aber es ist nicht so, dass jetzt die zwei Impfungen, die man am Anfang bekommen hat, dass die nicht mehr wirken. Das Virus ist uns davon gelaufen, leider.
Willkommen bei Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja
und Bianca von Gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit.
Heute geht es um Mythen und Fakten rund um die Covid-19-Schutzimpfung. Normalerweise kommen unsere Gäste ja zu uns nach Graz, aber heute machen wir eine Ausnahme. Unser Gast, Universitätsprofessor Dr. Florian Krammer, sitzt nämlich in New York, wo er schon lange arbeitet, forscht und lebt. Wir möchten in dieser Folge über Behauptungen und Fakten aus dem Internet sprechen, die die Covid-19-Schutzimpfung betreffen. Und ich glaube, wir werden draufkommen, dass nicht alles, was da herumgeistert, auch stimmt. Lieber Herr Dr. Krammer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und unsere Fragen heute beantworten. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen Sie sich doch bitte noch einmal selbst kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Florian Krammer. Ich bin hier Professor im Department für Mikrobiologie an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Kurz zu meinem Hintergrund, ich bin auch Steirer, ich bin auf der Backe aufgewachsen, bin dann zur Ausbildung nach Wien an die Universität für Bodenkultur, mich dort schon sehr stark mit Impfstoffentwicklung auseinandergesetzt und mit Virologie, auch damals bei der Firma Baxter Praktika gemacht und bin dann 2010 in die USA gegangen und forsche hier weiter an Impfstoffen und Viren.
Okay, perfekt, danke für diese Vorstellung. Wir starten gleich mit einer recht aktuellen Frage, und zwar vor circa 2 Wochen hat man in den Medien gelesen, dass auch Menschen, die eine Placebo-Impfung bekommen haben, also eigentlich eine Scheinimpfung ohne Wirkstoff, aber das können Sie sicher besser erklären, dass die auch Nebenwirkungen gemeldet haben. Wie gibt's denn sowas?
Naja, das ist ganz normal. Also man ist nicht immer gut drauf und dann, das ist so bei diesen Impfstoffstudien, man weiß ja nicht, ob man eine Impfung bekommen hat oder eben eine Salzlösung, die meistens verwendet wird als Placebo. Und man muss dann eben Nebenwirkungen melden, ne? So macht man eben Impfstoffstudien. Und wenn es einem am nächsten Tag nicht gut geht, vielleicht weil man was Falsches gegessen hat oder weiß nicht, weil man mit Kopfweh aufwacht, das sind Nebenwirkungen und die muss man dann natürlich auch melden. Und wie gesagt, also grundsätzlich kann man nicht davon ausgehen, dass es 100% der Menschen, wenn die in einer Impfstoff, oder grundsätzlich, dass es 100% der Menschen immer gut geht. Ne? Und das ist eben so diese Basis an Nebenwirkungen, die jeder von uns jeden Tag melden würde. Also wenn ich in der Früh aufstehe, tut mir manchmal auch Sachen weh und manchmal habe ich Kopfweh und manchmal geht es mir einfach nicht gut, das ist kein guter Tag. Und das ist im Prinzip eine Nebenwirkung, ne? Wenn ich ein bisschen müde bin und so weiter und so fort. Und das wird dann gemeldet und natürlich sieht man das auch in der Placebo-Gruppe. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Gruppe hat, weil man muss ja dann unterscheiden können zwischen, was ist jetzt normal und was wird wirklich vom Impfstoff hervorgerufen.
Das heißt, die Nebenwirkungen könnten auch Zufall sein.
Das ist oft so, ja. Deswegen hat man eben diese Kontrollgruppen, damit man rausfiltern kann, was jetzt wirklich den Impfstoff betrifft und was eben einfach Zufall ist. Also da gibt es recht lustige Geschichten dazu. Ich weiß von einer Studie, die in Thailand durchgeführt wurde, eine Impfstoffstudie, wo es zu sehr starken Nebenwirkungen durch Durchfallerkrankungen gekommen ist. Aber eben auch in der Placebo-Gruppe und das war ein Impfstoff, der in einem Krankenhaus getestet wurde und im Endeffekt war die Krankenhausküche für den Durchfall verantwortlich. Aber hätte man keine Placebo-Gruppe gehabt, hätte man wahrscheinlich gesagt, nein, das hat der Impfstoff ausgelöst. Ne?
Vom Placebo kommen wir zu Omikron, der ja nicht mehr ganz zur neuen Corona-Variante. Ersetzt eine Ansteckung mit Omikron die Impfung oder macht Omikron die Impfung hinfällig?
Nein, überhaupt nicht. Das Problem, das wir jetzt sehen, also es gibt ja jetzt schon wunderschöne Daten dazu, was mit dem Immunsystem passiert, wenn man sich mit Omikron infiziert hat. Was man sieht, ist, wenn man schon mal eine Infektion hatte, also nicht mit Omikron, sondern davor, oder wenn man geimpft ist und dann eine Durchbruchsinfektion bekommt, schaut so aus, als würde man durch Omikron recht starke und breite Immunantwort bekommen. Also Leute, die geimpft sind und dann Omikron bekommen, haben plötzlich auch eine super Immunantwort gegen Delta. Und das trifft auch auf Leute zu, die infiziert waren am Anfang der Pandemie, sagen wir mal, und sich jetzt mit Omikron infizieren. Wenn man sich aber nur mit Omikron infiziert, dann hat man eine Immunantwort, die sehr gut gegen Omikron wirkt, aber nicht gegen Delta zum Beispiel. Das heißt, eine reine Omikron-Infektion ist kein gutes Argument, zu sagen, jetzt brauche ich mich nicht mehr impfen zu lassen. Da würde ich auf jeden Fall die Impfung empfehlen.
Das heißt also, Impfung plus Omikron wäre da die bessere Variante, sozusagen, oder mit der Impfung gegen Omikron gewappnet zu sein.
Genau, das ist eine andere Geschichte. Wir wissen ja mittlerweile sehr gut, dass zwei oder drei Impfungen, vor allem drei Impfungen, sehr gut gegen schwere Verläufe mit Omikron schützen. Drei Impfungen helfen oder schützen auch teilweise gegen eine Infektion mit Omikron. Also der Schutz ist ja nicht komplett weg. Also die Impfung ist sehr empfehlenswert, auch gegen Omikron.
Welchen Einfluss haben denn generell diese neuen Varianten auf die Wirksamkeit der Impfstoffe? Weil auch Omikron verändert sich ja schon wieder weiter. Kann man das sagen?
Ja, also das ist natürlich problematisch einerseits, wenn nur das alte SARS-Coronavirus von Anfang 2020 zirkulieren würde, wäre jeder, der zwei Impfungen hat, nach wie vor wahrscheinlich sehr gut geschützt. Also das kann man schon sagen. Das Problem zwischendurch war Delta, und Delta ist eben einfach infektiöser und schwieriger aufzuhalten. Aber die Impfung hat nach wie vor gut dagegen geschützt. Und jetzt haben wir im Omikron, dass der Immunantwort den neutralisierenden Antikörpern, die wirklich eine Infektion verhindern können, recht gut entkommt. Aber wie gesagt, wir haben nach wie vor einen guten Schutz gegen schwere Verläufe. Aber natürlich ist das ein Problem, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir einen Omikron-spezifischen Impfstoff brauchen, damit man eben die Anzahl an Infektionen damit man eben auch Infektionen verhindern kann und nicht nur schwere Verläufe.
Aber das dauert natürlich.
Ja, das dauert ein bisschen zu lange. Also die Impfstoffhersteller haben angefangen, im November, Dezember sich darauf vorzubereiten und die herzustellen. Und jetzt haben klinische Studien damit angefangen, und dann muss man auf die Resultate warten, und dann muss das zu den Zulassungsbehörden, und die müssen sich das anschauen. Und realistisch gesehen, bis ein Omikron-spezifischer Impfstoff da ist, ist es wahrscheinlich später Frühling. Und das ist natürlich zu langsam, weil wir sehen bei den Omikron-Wellen, das geht schnell rauf, und in vielen Ländern ist das aber auch schnell wieder weg. Es wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen. Da muss man sich auch überlegen, von Seiten der Impfstoffhersteller und von Seiten der Zulassungsbehörden, wie kann man das nächste Mal besser machen.
Okay, das heißt, wir lernen auch wieder aus der Pandemie.
Hoffentlich.
Ja, jetzt waren wir schon bei den Impfstoffen. Und zwar kennen wir ja die Impfstoffe in Österreich hauptsächlich unter den Namen der Pharmafirmen, zum Beispiel BioNTech, Pfizer oder Moderna. Warum sind eigentlich nicht alle Impfstoffe in Österreich zugelassen? Also es gibt ja auch noch den chinesischen Impfstoff oder Sputnik. Warum gibt es die in Österreich nicht?
Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Also grundsätzlich kann ein Impfstoff nur dann zugelassen werden, wenn ein Antrag für eine Zulassung gestellt wird, ne? Das muss bei der EMA gemacht werden, also das ist die europäische Zulassungsbehörde. Und viele Impfstoffhersteller, die anderswo Impfstoff vermarkten, haben den Antrag einfach nicht gestellt. Dann gibt es das zweite Problem, natürlich, die sind sehr genau, die wollen noch viele Daten haben, und die EMA, also die Zulassungsbehörden, schauen sich das an und sagen dann, naja, wir brauchen mehr Daten, wenn das nicht passt. Und es ist so, dass für den Sputnik-Impfstoff wurde ein Antrag gestellt, und für den CoronaVac-Impfstoff aus China wurde ein Antrag gestellt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die das durch das Zulassungsverfahren schaffen. Die Anträge sind vor einiger Zeit gestellt worden, und man sieht da eigentlich kaum, dass da was weitergeht, weil einfach die Europäische Zulassungsbehörde sehr hohe Standards hat, und wenn die nicht eingehalten werden, dann kann man den Impfstoff nicht zulassen. Ne? Also das ist der Grund, warum gewisse Impfstoffe in Europa noch nicht zugelassen wurden. Und bei anderen Impfstoffen wie bei Novavax hat es einfach lang gedauert, bis alle Daten da waren, und die haben es am Ende geschafft, die ganzen Fragen und die Zulassungsbehörde hatte und die ganzen Daten, die notwendig waren, einzureichen. Aber es hat eben länger gedauert als jetzt, sagen wir mal, bei Pfizer, Moderna und AstraZeneca oder Johnson & Johnson. Also ja, da gibt es unterschiedliche Gründe dafür.
Und warum ist es bei denen so schnell gegangen? Also bei den bereits zugelassenen Covid-Impfstoffen dauert das normalerweise nicht viel länger?
Das kommt immer darauf an. Also was die Zulassung selbst kann schnell gehen. Was oft lang dauert, ist die ganze Entwicklung und bis man die Daten aus der Phase 3 hat und so weiter und so fort. Und das ging in dem Fall relativ schnell. Es hatte viele Gründe. Einer der Gründe war eben, dass wahnsinnig viel Geld zur Entwicklung da war. Das ist normal nicht der Fall. Das zögert alles raus, ne? Also weil man einfach das Kapital nicht hat, um das durchzusetzen. Man muss sich vorstellen, das sind Milliarden von Euros verwendet worden, um diese Impfstoffe zu entwickeln. Und teilweise muss man auch sagen, die amerikanische Regierung hat das hier mit der Operation Warp Speed unterstützt. Die haben da einfach Geld reingebuttert und die Firmen hatten eben teilweise überhaupt kein Risiko, weil sie das Geld eh bekommen haben für die Entwicklung. Ne? Normalerweise haben Firmen da hohes Risiko und machen das viel langsamer, um das Risiko, dass sie Geld verlieren, abzuschwächen. Die andere Geschichte war natürlich, oft, wenn man sowas, so einen Impfstoff testet, gibt es nicht so viele Fälle oder die tauchen sporadisch auf. Zum Beispiel Chikungunya-Impfstoff, das ist eine Erkrankung, die vor allem in den Tropen vorkommt, wird gerade entwickelt. Und da hat man mit diesen Phase-3-Studien Probleme, weil man nicht weiß, wo man die jetzt machen soll, weil das über Jahre geht, bis man sieht, ob der Impfstoff schützt oder nicht. Und das war bei Corona eben überhaupt nicht der Fall, weil es so viele Fälle gab. Also da konnte man innerhalb von sehr kurzer Zeit feststellen, ob der Impfstoff wirkt oder nicht, weil eben die Anzahl von Fällen so hoch war. Und natürlich, die Zulassungsbehörden, das ist ein bürokratischer Prozess und das dauert oft auch langsam, aber die haben natürlich auch verstanden, wir sind jetzt in einer Pandemie, das muss priorisiert werden und das müssen wir uns jetzt sofort anschauen. Und im Normalfall arbeiten die vielleicht nicht 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesmal der Fall war, dass die eben wie gesagt, alles gegeben haben, um das so schnell wie möglich durchzusehen und zu sehen, ob da alles passt. Also grundsätzlich dauert schon normalerweise länger, aber wenn man wirklich die Geldmittel hat und der Wille da ist, das schnell zu machen, kann man es schnell machen.
Ich komme zu den mRNA-Impfstoffen und man liest ja immer wieder, dass mRNA-Impfstoffe unfruchtbar machen könnten. Stimmt das? Und gleich meine zweite Frage, kann der Impfstoff meine DNA verändern?
Okay, das sind zwei leichte Fragen. Also nein, der Impfstoff macht nicht unfruchtbar. Und das Lustige ist, dass dieses Argument immer wieder auftaucht. Also das kommt beim Polio-Impfstoff. Das ist ja so ein Argument, das in Teilen Afrikas bzw. Asiens umgegangen ist, als man versucht hat, Polio auszurotten. Das ist das Standardgerücht, das bei jedem Impfstoff auftaucht. Aber das passiert nicht und da gibt es wahnsinnig schöne Daten dazu und das hat man schon ganz früh, gab es da schon Daten dazu. Sie können sich vorstellen, normalerweise, wenn man in einer Impfstoffstudie mitmacht, das ist eine Standardvorkehrung, muss man verhüten. Aber Sie können sich vorstellen, wenn da 30.000, 40.000 Leute in einer Studie sind, da wird immer wer schwanger. Und das ist natürlich passiert. Und da hatte man schon aus den Phase-3-Studien eigentlich Daten, die gezeigt haben, dass die Schwangerschaften in der Placebo-Gruppe genauso passiert sind wie in der Impfstoffgruppe in gleichen Raten und dass es in gleichen Raten zu Komplikationen beziehungsweise eben nicht zu Komplikationen gekommen ist. Und mittlerweile gibt es da aber schon wirklich große Studien, die sich das angeschaut haben, für alle zugelassenen Impfstoffe oder in Europa zugelassenen Impfstoffe und da überhaupt kein Problem sind. Also es gäbe auch keinen biologischen Grund dafür. Aber natürlich, wenn so ein Gerücht aufkommt, muss man sich das genau anschauen, um das zu entkräften.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wäre es theoretisch möglich, weil sich das Gerücht ja so hartnäckig hält?
Nein, es gibt keinen plausiblen biologischen Mechanismus dafür. Was jetzt die Veränderung der DNA betrifft, nein. Das ist ein mRNA-Impfstoff. mRNA, das ist die Messenger-RNA oder die Boten-RNA. Das verwenden unsere Zellen, um im Prinzip Informationen für Proteine aus dem Zellkern ins Zytoplasma zu bekommen. Also wenn Sie sich eine Zelle vorstellen, da gibt es einen Zellkern, da sitzt das Genom und das ist von einer Hülle umgeben. Und dann gibt es das, wie wir das nennen, im Zytoplasma, da werden die Proteine hergestellt. Und auf der DNA sitzt eben die Information für, wie man Proteine herstellt. Und die muss jetzt aus dem Zellkern raus ins Zytoplasma, damit man die Proteine auch herstellen kann. Und was der Körper da macht, da wird eben die DNA, das Genom, das ist riesig, ne? Da werden kleine Teile davon umgeschrieben in RNA, in diese mRNA. Und die werden dann aus diesem Zellkern ausgeschleust. Da sind kleine Poren drinnen. Und dann kann die Zelle Proteine herstellen. Das ist lebenswichtig. In jeder ihrer Zellen sitzen momentan, die sind vollgepackt mit mRNA. Und was man jetzt bei diesen mRNA-Impfstoffen macht, ist, man stellt eine spezifische mRNA, die eben für das Oberflächenprotein vom Virus, vom SARS-CoV-2 kodiert, stellt man biochemisch her, mit einem ähnlichen Enzym, wie das die Zelle macht. Das verpackt man in Fettpartikel, das wird geimpft, das wird dann von Zellen aufgenommen und das geht gar nicht in den Zellkern rein, wo das Genom oder die DNA sitzt, sondern das geht ins Zytoplasma, wo eben diese kleinen Maschinen sitzen, die Proteine herstellen. Und die erkennen das und stellen das dann her. Und das ist wichtig auch zu wissen, dass das eine Einwegstraße ist, vom Zellkern ins Zytoplasma. In die andere Richtung geht es nicht. Also da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass es da zu einer Veränderung der DNA kommt.
Das heißt, die mRNA aus der Impfung und meine DNA, die kommen gar nie zusammen?
Nein, und auch wenn sie zusammenkommen würden, hätte es keine Konsequenzen.
Ich hätte noch eine Frage zur Schutzwirkung der Impfung. Und zwar hat sie am Anfang geheißen, die Impfung schützt uns wahrscheinlich längerfristig. Ich habe mir auch gedacht, 2 Stiche, dann ist das erledigt. Mittlerweile bin ich 3-mal geimpft. Und man liest schon von der 4. Impfung. Müssen wir jetzt alle paar Monate impfen gehen?
Grundsätzlich ist es so. Ich glaube, wenn sich das Virus nicht verändert hätte, wäre der Impfschutz von den 2 anfänglichen Impfungen noch da und wir müssten uns keine Sorgen machen. Wie gesagt, bei Delta ist es schwierig, weil das Virus einfach viel infektiöser war und die Viruslast, die man hatte, höher war und das hat eben leider den Impfschutz untergraben. Und da hat sie gerade für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist es eben notwendig geworden, dass man ein drittes Mal impft. Jetzt bei Omikron hat sich das Virus so stark verändert, dass die 3. Impfung eigentlich für jeden empfehlenswert ist und die dann wieder den Schutz vor einer Infektion gegen Omikron erhöht. Also ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass das Immunsystem oder dass die Immunantworten der Schutz nach der Impfung nachlassen. Es hat mehr damit zu tun, dass sich das Virus verändert. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist jetzt nicht so, dass man die ursprüngliche Impfung, dass die nicht mehr funktionieren wird. Das ist einfach so, dass die Viren den Impfschutz untergraben. Wir sehen das bei Influenza, wo jährlich geimpft werden muss. Da ist die Situation noch komplexer. Da haben wir 4 verschiedene Influenza-Viren, die sich jedes Jahr verändern. Was ich mir vorstellen kann, ich glaube nicht, und das ist jetzt Spekulation, dass wir wie bei Influenza jährlich eine Covid-19-Impfung brauchen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man alle paar Jahre eine Auffrischungsimpfung brauchen wird, wie jetzt bei FSME zum Beispiel. Beziehungsweise, dass man eine braucht, wenn eine neue Variante auftaucht, vor der man sich schützen muss. Also das kann ich mir vorstellen. Aber es ist nicht so, dass jetzt die 2 Impfungen, die man am Anfang bekommen hat, dass die nicht mehr wirken. Das Virus ist uns davon gelaufen, leider.
Wird es denn irgendwann gefährlich, wenn wir theoretisch alle paar Monate impfen gehen müssten?
Nein, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Soll ich mich dann auch ein drittes Mal impfen lassen, wenn ich noch genug Antikörper habe und genesen bin?
Also was wir jetzt sehen ist, dass der Schutz in Leuten, die genesen sind und dann geimpft worden sind, was jetzt die Antikörper betrifft, die neutralisierenden Antikörper gegen Omikron, eigentlich gleich gut ist als Personen, die 3-mal geimpft wurden. Die 3. Impfung in Personen, also eine Boosterdosis in Personen, die sich infiziert haben und dann geimpft wurden, kann man machen. Ist, glaube ich, jetzt nicht die höchste Priorität.
Hat die Impfung einen Einfluss auf die Tests, also zum Beispiel auf einen Antigentest oder auf einen PCR-Test?
Also die Impfung selbst nicht. Mit einem PCR-Test kann man es nicht detektieren. Wir haben das sogar ausprobiert. Also wir haben den Impfstoff versucht, mit dem PCR-Test zu detektieren. Und was die Antigen-Tests betrifft, die würden auch nicht anschlagen, weil man die Impfung im Arm bekommt und der Antigen-Test über die Nase oder gelegentlich in manchen Fällen über den Rachen gemacht wird. Das kommt da gar nicht hin. Also das hat keinen Einfluss.
Das heißt, mein Test ist nicht positiv, wenn ich gestern impfen war?
Nein.
Okay. Kommen wir noch kurz zu Long-Covid. Wirkt sich die Impfung auf Long-Covid aus oder kann ich von der Impfung auch Long-Covid bekommen? Und vielleicht können Sie uns auch noch ein bisschen erzählen, was Long-Covid überhaupt ist, beziehungsweise was man dazu bis jetzt weiß.
Ja, das sind gute Fragen. Teilweise gibt es da noch keine Antworten. Also grundsätzlich von der Impfung kriegen Sie kein Long-Covid. Wenn Sie geimpft sind und die Impfung eine Infektion verhindert, dann verhindern Sie natürlich auch Long-Covid. Es gibt Daten dazu, dass die Impfung, auch wenn es zu Durchbruchsinfektionen kommt, das Risiko von Long-Covid reduziert, aber nicht komplett abstellen kann, wenn es eben zu einer Durchbruchsinfektion kommt. Was ist jetzt Long-Covid? Da gibt es keine gute Definition dafür. Sind einfach Symptome, die entweder nach der ursprünglichen Infektion bestehen bleiben, also zum Beispiel Kurzatmigkeit, dass man nicht das ganze Lungenvolumen mehr hat, dass man müde ist. Dann kommen noch andere Symptome dazu, oder beziehungsweise, dass man eben nichts mehr riecht oder nichts mehr schmeckt. Das kann auch sein, dass das einfach nie mehr oder über lange Zeit nicht wiederkommt. Das andere, was man oft hört, ist, dass Leute Probleme beim Denken haben. Also auf Englisch heißt das Symptom Brain Fog, also Nebel im Gehirn quasi, dass man sich eben nicht mehr gut konzentrieren kann. Das sind Dinge, die oft nach der Infektion eine Zeit lang anhalten. Oft gehen sie wieder weg nach Wochen bis Monaten, aber die können auch wirklich über Monate beziehungsweise jetzt Jahre bestehen bleiben. Und das sind eben unterschiedliche Symptome und man fasst das unter Long-Covid zusammen, aber das kann unterschiedliche Ursachen haben. Wir wissen noch nicht genau, was das alles auslöst. Und es kann durchaus sein, dass gewisse Symptome einen anderen Grund haben als andere Symptome. Also zum Beispiel, wenn man weiterhin Atembeschwerden hat, ist es meistens so, dass die Lunge eben stark angegriffen wurde und dass man deshalb das volle Lungenvolumen nicht zurück hat. Was jetzt diese Gedächtnisschwierigkeiten oder Konzentrationsschwierigkeiten betrifft, das ist wahrscheinlich ein anderer Mechanismus, über den wir noch nicht Bescheid wissen. Aber das kann passieren und das tritt teilweise, da gibt es unterschiedliche Zahlen dazu, aus unterschiedlichen Studien, aber das kann auch nach einer leichten Infektion auftreten. Und wie gesagt, das kann sehr lange anhalten. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem wenn es so schwer ist, dass Leute danach nicht mehr arbeiten können. Und das ist eben was beim gewissen Prozentsatz an Infektionen passiert. Wie gesagt, es kommt auf die Studie drauf an, aber da reden wir irgendwo zwischen 2% und 20% der Leute, die sich infiziert haben.
Das heißt, die Infektion mit dem Coronavirus hat durchaus oder kann durchaus Langzeitfolgen haben. Hat denn die Impfung Langzeitfolgen?
Nein, eigentlich nicht. Also es kann zu sehr, sehr seltenen, schweren Nebenwirkungen kommen und das kann man dann als Langzeitfolge sehen. Natürlich, wenn man Thrombose hat und dann im Krankenhaus landet, das ist irgendwie auch eine natürlich Langzeitfolge. Das ist aber extrem selten und andere Langzeitfolgen sind eigentlich nicht bekannt.
Stimmt es, dass Menschen nach der Impfung gestorben sind?
Das ist eine gute Frage. Da gab es am Anfang so, medialen Aufschrei aus Norwegen, weil da hat man eben geschaut, sind Leute geimpft worden und da sind dann Leute gestorben nach der Impfung. Das war in einem Altersheim. Und als wir dann geschaut haben, wie viele Leute normalerweise sterben und man das normalisiert hat, da kommen wir wieder zur Placebo-Kontrolle zurück. Wenn man geschaut hat, was normalerweise die Rate ist und wie das jetzt in den Geimpften ausschaut, hat man herausgefunden, dass das ganz normal war. Das waren Zufälle. Ne? Also es kann sein, wenn man sehr viele Leute impft, dass jemand einfach am nächsten Tag stirbt, aus irgendeinem Grund, der nichts mit der Impfung zu tun hat. Wenn es ein Autounfall ist, dann ist es sehr offensichtlich, dass es nichts damit zu tun hatte. Wenn aber jemand an einem Herzinfarkt stirbt, ist das nicht so offensichtlich. Da kann man dann schauen, ob eine Verbindung besteht. Aber im Grunde nein. Also wir wissen, bei den Vektorimpfstoffen, dass es zu thrombotischen Events kommen kann, die lebensbedrohlich sind und wo auch Leute dran gestorben sind. Aber das ist extrem selten. Also im Prinzip kann man sagen, ja, es sind Leute nach der Impfung gestorben, eben mit diesen Thrombosen, aber es ist extrem selten.
Und das heißt, es wird sich dann auch angeschaut, ob derjenige jetzt wegen der Impfung gestorben ist oder ob das eine andere Ursache haben kann?
Ja, da gibt es unterschiedliche Systeme. Erstens schaut man sich mal an, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Also da gibt es, wenn jemand wirklich sterben würde nach der Impfung, gibt es Obduktion. Da schaut man sich an, ist es plausibel, dass ein Zusammenhang besteht? Und da gibt es natürlich auch ein System, wo man Nebenwirkungen meldet. Und das gibt es nicht nur für schwere Nebenwirkungen, das kann man grundsätzlich machen. Und das wird zusammengefasst europaweit. Wie gesagt, diese thrombotischen Events zum Beispiel sind sehr selten und da braucht man viele, da muss man in vielen Geimpften schauen, um da einen Zusammenhang überhaupt zu finden.
Die Covid-Impfung ist ja nicht die erste Impfung und in der Geschichte hat es ja auch Impfungen gegeben, die Krankheiten wirklich ausgerottet haben. Jetzt kann die Covid-Schutzimpfung die Krankheit nicht ausrotten. Was spricht denn jetzt zusammengefasst trotzdem für die Impfung?
Ganz viel. Also erstens mal der Selbstschutz bei Varianten vor Omikron, weil wir einen guten, sehr guten Schutz gegen Infektion gehabt und einen wahnsinnig guten Schutz gegen schwere Erkrankungen, schwere Verläufe. Der Schutz besteht bei Omikron nach wie vor genauso und nach einer dritten Impfung ist auch ein Schutz gegen Infektionen da, wenn auch vermindert. Das ist einmal der erste Punkt, der sehr stark für eine Impfung spricht. Der andere Punkt ist, dass natürlich, wenn ich geimpft bin und mich nicht infiziere, dann kann ich das Virus auch nicht weitergeben. Das heißt, ich gefährde andere Leute nicht. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, bei Omikron nach der dritten Impfung ist es nach wie vor so, dass man auch einen Schutz gegen Infektionen hat. Und wenn ich mich nicht infiziere, kann ich niemanden anstecken. Und das ist der zweite wichtige Punkt.
Und was spricht gegen die Impfung?
Meiner Meinung nach eigentlich gar nichts.
Kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Eine Zusammenfassung wird es auch diesmal wieder auf gesundinformiert.at geben. Die letzte Frage an unseren Gast. Was ist denn Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
Ja, das habe ich das letzte Mal schon versucht zu beantworten. Das ist schwierig. Ich habe keine Antwort drauf. Ich hätte gern selbst eine. Ich versuche es mit Sport und mit gesundem Essen. Es gelingt leider nicht immer.
Okay, ich glaube, da geht es uns allen eh gleich. Lieber Herr Dr. Krammer, danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben. Wir hoffen, diese Folge hat dir zu Hause gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert@gfstmk.at.
Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Baba, Bianca
und Anja von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.